SWR 2 Forum.
Das SWR 2 Forum heute zum Thema ausgeknattert. Was hilft gegen Motorradlärm? Am Mikrofon ist Gregor Papsch. Ein Wochenende an der Schwarzwald-Hochstraße kann zum Albtraum werden. Dann nämlich, wenn tausende Biker die beliebte Ausflugsstrecke in Beschlag nehmen und Anwohnern und Wanderern das Leben zur Hölle machen, zur Lärmhölle. Nicht anders auf der Schwäbischen Alb, in der Eifel oder der Pfalz. Motorradfahren kann wunderbares Vergnügen bereiten. Wenn andere darunter leiden, ist Ärger programmiert. Wie viel Lärm ist erlaubt? Wann wird es zu viel? Und was bringen schärfere Gesetze? Darüber sprechen wir heute im SWR2-Forum. Mein Name ist Gregor Papsch. Meine Gäste: Clemens Gleich, freier Journalist und Motorrad-Testfahrer in Lauda, Königshofen. Das ist an der Grenze zwischen Baden-Württemberg und Bayern. Holger Siegel vom BUND, vom Bund für Umwelt und Naturschutz in Deutschland. Er hat in Stuttgart die Vereinigten Arbeitskreise gegen Motorradlärm ins Leben gerufen. Und ich begrüße Michael Lenzen. Er ist Vorsitzender des Bundesverbands der Motorradfahrer BVDM in Köln. Herr Lenzen, Ärger über Lärm und rücksichtslose Raser. Werden Motorradfahrer auf den Straßen, zumal auch gerade in Erholungsgebieten, immer mehr zum Problem?
Ich glaube, sie sind es schon, und der Konflikt hat sich mittlerweile deutlich zugespitzt, weil die Motorräder in den letzten Jahren lauter geworden sind. Und wir haben einfach einen Freizeitkonflikt. Die Motorradfahrer wollen an schönen Tagen unterwegs sein mit ihrem Motorrad, und die Anwohner und auch die Touristen wollen Ruhe haben. Und jetzt haben wir einen Konflikt und da müssen wir eine Lösung finden.
Herr Lenzen, es gab im vergangenen Jahr Biker-Proteste gegen Fahrverbote. Die hatten mit einer Bundesratsinitiative zu tun, nach der es strengere Regeln für Motorradfahrer geben sollte. Am Grundproblem hat das nicht viel geändert. Unterstützen Sie solche Proteste als BVDM?
Also jeder Mensch hat ja das Recht, in Deutschland Gott sei Dank zu demonstrieren. Wir haben die Meinungsfreiheit. Wir finden es gut, dass die Motorradfahrer sich organisieren und ihre Stimme erheben. Wir selber veranstalten keine Demonstrationen. Das liegt zum einen daran, weil der Bundesrat zwar einen Beschluss gefasst hat, aber der ist noch weit weg von einer Gesetzesinitiative. Und auch der Bundesverkehrsminister hat sich ja deutlich gegen Fahrverbote ausgesprochen. Und wir suchen den politischen Weg, sprechen also mit den Bundestagsfraktionen und versuchen da also darauf einzuwirken, dass diese Vorschläge des Bundesrates eben nicht in ein Gesetz münden.
Ganz kurz noch, wie viele Biker gibt es eigentlich in Deutschland und wie viele von denen vertreten Sie, sind bei Ihnen mit organisiert?
Also es gibt zumindest 4,5 Millionen zugelassene Motorräder. Da manche Motorradfahrer mehrere Motorräder haben, schätze ich mal, wird die Zahl irgendwie so um die 3 Millionen liegen. Wir vertreten etwa 20.000 Motorradfahrer.
Okay. Herr Siegel, hat die Rücksichtslosigkeit vieler Motorradfahrer in den letzten Jahren zugenommen, gerade auch auf Strecken, wo man eigentlich keinen Krach und keinen Lärm will? Was beobachten Sie?
Ich weiß nicht, ob man generell von Rücksichtslosigkeit reden sollte. Ich glaube, dass es auf der einen Seite zu wenig Problembewusstsein gibt, also auch von den normalen Fahrern, die eben heute technisch auch auf einem Lautstärkeniveau sind, wo sie früher nicht waren, behaupte ich. Zum anderen eben das Problem, dass es dann tatsächlich auch eine Problemgruppe gibt, also die sogenannten schwarzen Schafe. Und die schwarzen Schafe, denen ist es, glaube ich, schlicht egal, ob sich da irgendjemand drüber aufregt. Die wollen an den Hotspots ihren Spaß oder ihre Erholung oder wie auch immer das bezeichnet wird, finden. Und da nehmen die einfach in Kauf, dass bei dieser Gelegenheit auch die Wohnbevölkerung drumherum ein bisschen belästigt wird.
Wo sind denn so die größten Lärmhotspots im Südwesten?
Das ist weit verteilt. Typischerweise sind es Ortsausgänge in Naherholungsgebiete, da wo eben genau diese aktuelle Lärmnorm, nach der die Motorräder zugelassen sind, dann nicht mehr greift, wenn nämlich der Motorradfahrer einfach das Gas aufreißt und dann dieser infernalische Lärm produziert wird. Und wir haben deutschlandweit in einer Karte mal zusammengefasst zwischen 300 und 400 Hotspots. In Baden-Württemberg sind ja alleine über 100 Gemeinden der Initiative Motorradlärm beigetreten. Das heißt, da haben wir schon sehr viele Hotspots allein im Südwesten.
Nennen Sie mal ein paar prominente Beispiele.
Also es gibt unterschiedliche Typen von Hotspots. Prominent wäre für mich die Weinstraße in Weinstadt, ein Innerort-Hotspot, ganz ausgeprägt, richtig laut. Dann Schwarzwald-Hochstraße haben Sie genannt. Dann im Schwäbisch-Fränkischen Wald rund um Stuttgart, die Naherholungsgebiete rund um Stuttgart gibt es relativ viel. In der Eifel gibt es viel. Also es verteilt sich wirklich ganz breit um die großen Städte.
Herr Gleich, wie sehen Sie das als jemand, der über Motorräder schreibt, sie testet? Macht das überhaupt noch Spaß, wenn die Biker-Szene immer mehr in Verruf kommt?
Ja, und das macht schon noch Spaß. Die Diskussion um Schwerpunkte ist schon genau die richtige. Wir haben wie in jedem Hobby halt das Problem, wenn sich viele Leute zusammenfinden, weil ein Spot als besonders geil gilt, dann wird es da sehr voll. Und selbst bei Mountainbikern, die kein Geräusch machen, wird es dann unbeliebt oder auch Wanderer oder generell Touristen. Das ist ein großes Problem. Wenn ich durch den Schwarzwald fahre, weil ich ja nicht am Wochenende nur fahren kann, sondern ich fahre unter der Woche und ich fahre nicht die Hauptstrecken, dann ist da nichts los. Und wenn ich am Wochenende fahre, dann kreuze ich die Schwarze Hochstraße, alles voll. Dann biege ich wieder ab und es ist wieder alles leer. Das liegt am Herdentrieb. Der Mensch ist ein Herdentier und er geht dahin, wo er hört, dass es schön ist. Das ist in allen Hobbys so.
Hm. So, kurz mal in die Runde gefragt. Alle hier fahren Motorrad, oder? Außer mir. Und Sie machen das auch gern, oder?
Ja, ja. So. Das ist so. Also
ja, natürlich.
Selbst ich als Motorradlärmgegner bin, ich habe 5 oder 6 Motorräder, die meisten geerbt, muss ich sagen. Mein Vater war in diesem Geschäft unterwegs. Aha. Und ich habe auch, würde ich mal sagen, ein kritisches Motorrad geerbt. Alle sind mit Originalauspuff und ich bewege sie aber heute, muss ich sagen, aufgrund meiner exponierten Position hier, eigentlich nur noch zweckdienlich. Also ich versuche Motorradfahren zum Spazierenfahren nicht mehr zu betreiben.
Mhm. Und Herr Gleich, Sie fahren querbeet, auch die großen Schreihälse ganz gern mal?
Ganz ehrlich, ich habe schon immer gehasst, wenn ein Motorrad sehr laut ist. Und zwar einfach, weil ich es asozial finde, also selber. Ich habe persönlich immer Motorräder mit Serienauspuff. Leute kommentieren dann auch immer, oh, dein Motorrad ist zu leise. Man hört immer, wann du kommst, auf der Rennstrecke zum Beispiel. Und als eigentliche Kompromisslösung fand ich immer ganz gut, es gibt Motorräder, die aus der Airbox sehr laut sind. Das heißt, subjektiv für den Fahrer ist viel Schalldruck da, weil der ja nah an der Airbox sitzt. Für die Umgebung kann man das aber relativ leise gestalten. So machen es auch einige aktuelle Autos, zum Beispiel der aktuelle Porsche Spyder oder der Turbo 911, die leiten durch die Firewall das Geräusch nach innen. Und da habe ich aber festgestellt, das ist für viele gar nicht das, was sie wollen. Sondern es gibt tatsächlich Leute, das denke ich mir jetzt nicht aus, die haben einen echt lauten Auspuff, dann ziehen sie sich Ohrstöpsel auf und dann fahren sie los. Und das ist halt, wenn die Leute von Sound sprechen, sie wollen ja nicht Krach, sondern Sound, dann ist immer eine Komponente dabei, die eben Lautstärke beinhaltet. Der gute Sound ist immer auch kräftig. Und das heißt laut.
Mhm.
Und das ist einfach in der Szene so, dass es sehr beliebt ist. Also es sind, ich möchte nämlich was zu den schwarzen Schafen sagen. Diese schwarzen Schafe werden immer angeführt, aber wenn es nur ein paar schwarze Schafe wären, dann hätten wir dieses Problem nicht. Sondern der gesamte Bestand ist sehr laut und er ist von Herstellerseite über die letzten 20 Jahre massiv lauter geworden, weil die Hersteller immer mehr Sounddesign betrieben haben. Und jetzt sind wir heute an dem Punkt, die Regeln sind strenger denn je. Und die Motorräder sind trotzdem lauter denn je. Wenn man mit einem 90er-Jahre-Motorrad an der Ampel steht mit neuen Motorrädern, dann kann man häufig seinen eigenen Motor nicht mehr hören, weil die anderen viel lauter sind.
Das
ist halt was, wo die Hersteller tatsächlich die Entwicklung deutlich angefeuert haben.
Herr Gleich, das finde ich ja von Seiten des B&D so bemerkenswert, dass Sie das so offen ansprechen. Ich kenne Sie ja schon länger auch und ich habe Sie für einen Petrolhead gehalten. Aber Ihre Beobachtung, dass tatsächlich neue Motorräder nach neuen Regeln in den Verkehr kommen und dass die dann aber immer noch eine Schippe drauflegen, was den Lärm angeht und dass Sie das so offen aussprechen, das finde ich schon bemerkenswert.
Mhm. Sagen Sie, da muss ich gleich
mal... Es ist ja kein Geheimnis.
Mhm. Ja, es ist kein Geheimnis, aber viele, die eben nicht so mit der Motorradszene vertraut sind, die fragen sich schon, was ist denn eigentlich erlaubt, Herr Lenzen? Darf eigentlich jeder Hersteller bauen und jeder Fahrer umbauen, wie er will?
Nein, es gibt natürlich die Zulassungsvorschriften und die allgemeine Betriebserlaubnis, aber in der Tat, Herr Gleich hat das ja schon sehr deutlich gemacht, diese lauten neuen Motorräder entsprechen ganz legal den Zulassungsvorschriften, weil diese Messverfahren halt nur einen relativ geringen und kleinen Drehzahlbereich abdecken und darüber hinaus geht die Auspuffklappensteuerung auf und dann wird es einfach sehr laut. Und in unseren Augen ist das völlig überflüssig. Fahrspaß hat mit Lärm nichts zu tun, auch wenn manche Leute das miteinander vermischen. Aber wir haben die Erfahrung gemacht und auch jeder, der schon mal ein Elektromotorrad gefahren hat, hat gemerkt, Mensch, das macht einen Wahnsinn Spaß, geht aber auch leise.
Herr Lenzen, wissen Sie, ich finde das faszinierend. Auch wir sind ja alle beieinander. Ich finde nur komisch, dass das dann immer heißt, die sind legal laut. Aber in Wirklichkeit sind die doch legal laut, weil es da eine Schummelsoftware gibt, weil ein Punkt definiert wurde, wo dieser Grenzwert definiert wurde. Und an diesem Grenzwert, da gibt es eine Abschaltvorrichtung, genau wie beim Dieselskandal. Eine Abschaltvorrichtung, die dafür sorgt, dass das Motorrad an diesem Punkt exakt 77 Dezibel laut ist. Und wenn Sie dann 20 Meter weiter sind, ist das Motorrad schon wieder 90 oder 100 Dezibel laut. Also das ist
für mich Politikerverarsche.
Gerne, Herr Gleich.
Weil ich habe mir gerade die ECE R41 angeschaut, nochmal extra für unser Gespräch, nach der die Motorräder zugelassen sind.
Müssen Sie ein bisschen genauer
steht,
sagen.
Das ist eine UN-EU-Regelung, die ein Messverfahren für den Lärm beschreibt. Und neue Motorräder, die ab 2016 Typ zugelassen sind, müssen der entsprechen. Das ist das aktuell gültige Regulatorium für Lärm. Ja. Und da drin steht, wie beim Abgas auch, also wenn man eine Vorrichtung hat, die nur dafür da ist, für den Testbereich zu sein und nicht im normalen Betrieb vorkommt, das darf man natürlich nicht. Aber um dieses, so wie beim Abgas auch, kommt man natürlich einfach rum, indem man sagt, wir brauchen das unbedingt zum Motorschutz, wir brauchen das unbedingt für den Drehmoment. Und das ist die Position der Hersteller. Man kann bei einer aktuellen GS hören, die Motorradfachzeitschrift Motorrad hat es getestet, man beschleunigt durch, im Messbereich geht die Klappe zu, es wird hörbar leiser, dann fährt das Motorrad aus dem Messbereich raus, wird hörbar lauter.
Dass Gleich,
da
Moment.
Argumentiert wird, man bräuchte das, ist einfach eine Frechheit.
Herr Gleich, man muss eins dazu sagen, die GS ist ein Motorrad von BMW und es ist das meistverkaufte Motorrad und ein Tourenmotorrad. Also die Mitglieder vom Herrn Lenzen sitzen auf diesem meistverkauften Tourenmotorrad drauf und dieses Motorrad hat eine Abschaltverrichtung mit Klappe, damit es durch den Lärmtest durchkommt. Also so einfach muss man das formulieren. Das meistverkaufte deutsche Motorrad hat diese Abschaltvorrichtung.
Das ist so richtig.
Viel zu laut. Und das ärgert auch unsere Mitglieder und mich selber natürlich auch, weil es ist nicht umsonst das meistverkaufte Motorrad seit Jahrzehnten ja fast schon. Und es ist absolut ärgerlich, dass es nicht möglich ist, dafür leisere Auspuffanlagen zu bekommen. Das ist ein ganz, ganz großes Problem. Und ich kenne mittlerweile Leute, die dieses Motorrad nicht mehr kaufen, weil sie es zu laut finden.
Aber Herr Schramm,
es gibt erste Umrüsthersteller, die leisere Lösungen anbieten für sehr viel Geld. Und das ist was, wo dann Leute belächelt werden und so. Aber es gibt langsam so, dass man da einen Markt findet für leiser Umrüsten.
Also die werden belächelt, weil die einfach nicht so rühren. Die stehen dann an der Ampel und werden schäl angeguckt, weil die einfach keinen Krach machen. Oder wie müssen wir uns das vorstellen?
Ja, wenn die ganze Szene halt so, ja, Sound und so, und dann kommt jemand und will weniger davon, was alle gut finden, dann wird man natürlich belächelt.
E-Motorräder, sind die schon Standard eigentlich? Gibt es davon viele?
Nein, es gibt fast keine. Und bei E-Motorrädern versuchen die Hersteller auch möglichst laut zu sein. Beim E-Motorrad kommt das Geräusch aus dem Getriebe. Im Getriebebau verwendet man normalerweise schräg verzahnte Getriebe, weil die leise sind. Und im E-Motorradbau verwendet man absichtlich gerade verzahntes, damit das Getriebe schön heult. Also da versucht man auch möglichst laut zu sein.
Herr Gleich, ich ging davon aus, die haben gar kein Getriebe. Elektromotor braucht ja ein Getriebe am Motorrad schon?
Also alle aktuellen Serien Elektroautos haben ein Getriebe und alle aktuellen Serien Motorräder, die großen Motorräder haben auch ein Getriebe, und zwar sind das Einganggetriebe mit festem Eingriff. Okay. Mhm. Deshalb nimmt man sie nicht so wahr, aber es sind Getriebe. Ohne Getriebe würde man einen Radnabenmotor haben oder einen Motor, der direkt am Ritzel ist. Und diese Konstellation ist möglich, aber sehr, sehr selten.
Mhm. Okay. Herr Lenzen, ich glaube, Sie haben es vorhin selbst gesagt, da ist was in Schieflage geraten in den letzten Jahren. Der Streit um den Motorradlärm, der geht ja schon sehr, sehr lange. Ist das Klima jetzt zwischen Motorradfahrern und Motorradgegnern nochmal rauer und unversöhnlicher geworden? Also ich selbst erlebe das ja auch, muss ich sagen. Wenn ich am Wochenende mit dem Fahrrad oder den Kindern im Schwarzwald unterwegs bin, dann hier in der Nähe von Baden-Baden, ist das Richtung Schwarzwald-Hochstraße, man hört das Röhren über Kilometer. Es reißt eigentlich nie ab. Und das im Nationalpark. Also, und auf der Straße selbst fühlt man sich als Radfahrer, als Rennradfahrer regelrecht bedroht von den Rasern, die einen dann so im Halbmeterabstand gern auch mal überholen, gern auch in Gruppen. Für die ist Rücksicht wirklich ein Fremdwort. Warum muss das so sein?
Das muss nicht so sein, aber Ihre Beobachtung teile ich durchaus. Es gibt zunehmend Aggressionen auf beiden Seiten in meinen Augen, übrigens auch nicht nur bei Motorradfahrern und anderen Verkehrsteilnehmern. Mountainbiker erleben das auch, dass auf Mountainbike-Strecken plötzlich Nagelfallen ausgelegt werden oder Seile gespannt werden. Das hat insgesamt ein Aggressionspotenzial erreicht, das schon sehr bedenklich ist. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass das Thema jetzt so hochgekocht ist und so diskutiert wird und dass auch solche Runden, wie wir sie jetzt haben, dass die geführt werden. Wir müssen Lösungen finden. Wir müssen unbedingt einen Interessensausgleich schaffen, damit genau diese Aggression auch wieder runterkommt. Die einen wollen ihren Spaß in ihrer Freizeit haben, die anderen wollen ihre Ruhe haben. Beide Interessen sind berechtigt, aber wir müssen hinten das hinkriegen, dass es zu einem vernünftigen Miteinander kommt.
Herr Lenzen, vielleicht ein Teil des Problems ist, dass also wir vom BUND oder von diesem kleinen Verein, dem ich da auch noch vorstehe, wir arbeiten uns seit 15 Jahren an diesem Thema ab.
Initiative gegen Motorrad.
Genau. Wir haben das Problem, manchmal werde ich gefragt, was habt ihr denn erreicht in der Zwischenzeit? Da sage ich eigentlich überhaupt nichts. Wir haben jetzt einfach nur das Thema jetzt mal thematisiert. Es liegt mal auf dem Tisch. Das finde ich auch ein guter Zwischenschritt. Aber für die Anwohner an den Hotspots, da ist wirklich überhaupt nichts. Das ist wie wenn sie versuchen, einen Pudding an die Wand zu nageln. Das ist auch völlig im Widerspruch zu dem, was der Scheuer da behauptet. Es gäbe genug Regularien. Es gibt überhaupt nichts, was die Anwohner an Hotspots gegen solche marodierenden Horden schützt. Ich formuliere das jetzt wirklich extrem deutlich. Aber wenn Sie die...
Ja, aber es geht ja deshalb nicht, weil es gibt immer die Meinung, vor allem aus der Motorradszene, ja, das sind die schwarzen Schafe, also ja. Die Polizei, wenn das irgendwo laut ist, dann soll die Polizei da hinfahren und soll da kontrollieren. Das macht die Polizei auch und dann ist halt so, dass sie 2%. Kontrolliert Zubehörauspuffe und andere Auspuffe und die natürlich alle weiterfahren lässt, weil das allermeiste ist komplett legal. Komplett. Legal, ja. Und da liegt das Problem eben dann nicht die paar wenigen, sondern es ist einfach, dass diese Art von Kontrolle, die kann gar nichts bringen, solange die Konstellation so ist. Und es ist, ich möchte auch eins noch sagen, die Kunden haben diese Motorräder nach bestem Wissen und Gewissen gekauft. Ich kenne viele Leute, die Touren fahren in die Alpen und die jetzt geschockt sind, weil sie nicht mehr nach Tirol fahren dürfen, weil sie gar nicht wussten, dass ihr Serienmotorrad mit Serienauspuff so laut ist. Ja. Und die fühlen sich natürlich jetzt komplett im Stich gelassen, weil sie ja nicht komplett in dieser Lärmgesetzgebung drin sind und sie davon ausgehen, dass sie, wenn sie einen Serienauspuff haben, der legal ist und nichts daran machen, oder auch, selbst wenn sie einen Zubehörauspuff nehmen, der legal ist und den Geräuschvorschriften entspricht, dass sie dann damit nicht fahren dürfen.
Also
da wird der Bestandsschutz, so wie beim Dieselskandal auch, ausgehebelt, weil es einfach, das Fass ist übergelaufen, hauptsächlich durch eine Entwicklung von Herstellern zur Szene. Und da sind viele, die einfach nichts dafür können, die am stärksten davon betroffen sind.
Also Stichwort Österreich, müssen wir ganz kurz erklären. Österreich, in Tirol gelten Fahrverbote auf bestimmten Strecken für Motorräder mit mehr als 95 Dezibel Standgeräusch.
Ja.
Das ist denkbar, auch hierzulande?
Ja, offensichtlich gibt es die Rechtslage nicht her.
Genau,
so ist es. Also unsere Rechtslage in Deutschland gibt es nicht her. Dieses Standgeräusch ist auch eine höchst zwielichtige Sache. Aber ich sage immer, von den Geräuschen, die wir haben, ist es in meinen Augen immer noch am aussagekräftigsten darüber, ob wir ein auffälliges Motorrad vor uns haben. Das Fahrgeräusch liegt ja per EU-Verordnung bei 77 Dezibel bei den aktuellen Fahrzeugen. Und bei diesem Standgeräusch haben wir Werte eingetragen von 95 Dezibel, manchmal 104 Dezibel bei manchen Harleys. Und das müssen Sie einem Menschen da draußen, der mit Motorrädern nichts am Hut hat, erstmal erklären, wie das zusammenkommt, dass im Stand ein Motorrad bei halber Drehzahl doppelt, drei, vier mal so laut ist, wie in einem Fahrzustand von beschleunigten Losfahrens. Aber es ist für mich einfach auch wieder so ein Ding, da wird Druck aufgebaut, dass das Thema auf den Tisch kommt. Ob die Regelung jetzt erstmal gut ist oder schlecht, will ich gar nicht beurteilen. Es wird jetzt auf alle Fälle diskutiert. Und Herr Gleich, das ist wieder der Punkt, wenn ich eine R9T, eine BMW kaufe, die ich vorher im Motorradhandel präsentiert bekommen habe mit abmontiertem Auspuff und dann kann ich die Auspuffklappe sehen, dann weiß ich, da ist irgendwas dran, was in der Diskussion um Motorradlärm irgendwie dafür sorgt. Also es wird von BMW oder von diesem Händler als Verkaufsargument genommen. Und auf der anderen Seite weiß ich, was ich da kaufe. Das kann mir keiner sagen, dass da einer sagt, ich habe das nicht gewusst, dass das Motorrad laut ist.
Nein, das bestreite ich. Das bestreite ich vehement, dass jeder genau weiß, dass sein Motorrad problematisch ist, rechtlich gesehen, und dass das durchgeschummelt ist. Das hat man beim Dieselskandal auch gesehen. Wir müssen doch bitte davon ausgehen, dass die Leute nach Treu und Glauben kaufen, was zugelassen ist. Das machen sie, haben sie bei Autos gemacht. Und dass viele ja die Serienanlage drauflassen, bedeutet ja schon, dass sie eben nicht es lauter wollen. Und die Serienanlagen bei BMW sind schon sehr laut.
Weil es laut genug ist, das ist
und,
der Punkt, Herr Gleich.
Und es ist schon eine Mehrheit, die es gerne laut hat, das stimmt.
Herr Gleich, Sie haben neulich im Artikel noch geschrieben, die Hersteller sagen, wir bauen ja nur, was der Kunde will, und der will immer mehr Krach.
Ja, das stimmt einerseits, dass der Kunde es immer gern laut will, aber es ist nicht so, dass Hersteller immer bauen, was der Kunde will. Der Kunde will gern günstigere BMWs, die BMWs werden deshalb nicht günstiger. Der Kunde will gern irgendwie, dass sie nicht geblitzt werden und Tarnkappen. Also es ist ein absurdes Argument. Mhm. Es ist natürlich, BMW hofft, dass dadurch mehr Umsatz generiert wird, und jetzt gerade in den letzten Jahren ist der Umsatz bei BMW, obwohl sie sehr erfolgreich sind, etwas am Stagnieren, und ich glaube, dass viele Richtungen, die der Konzern genommen hat, einfach nicht nachhaltig tragbar sind.
Herr Lenzen, ich will das Stichwort Fahrverbote doch nochmal aufgreifen. Wir hatten es eben von Österreich. Ähnlich möchte es gern auch die Mehrheit im Bundesrat, also als äußerste Maßnahme. Aber Verkehrsminister Scheuer ist dagegen. Der Städte- und Gemeindebund lehnt sie auch ab. Immer mit dem Hinweis, Verbote führen nicht weiter. Aber geht es wirklich anders als mit Fahrverboten auch auf bestimmten Strecken in Deutschland? Offenbar, darüber sind wir uns ja eigentlich einig, haben schärfere Kontrollen, Warntafeln, Lärmdisplays, die Bitte um Rücksicht und so weiter alles nichts gebracht.
Die jüngsten Erfahrungen zeigen durchaus, dass Lärmdisplays und viele andere Maßnahmen durchaus Erfolge haben. Nur sind sie nicht unbedingt kurzfristig, und kurzfristige Lösungen sind sehr schwierig zu erreichen. Aber Strecken und Fahrverbote, erstens schließen sie nur Motorräder aus und nicht andere Fahrzeuge, die ebenfalls sehr, sehr laut sind. Da müsste man schon gucken, dass man wirklich auch die bestraft, die wirklich laut sind, und nicht nur Motorradfahrer und Motorräder. Und wenn man das zu Ende denkt, die Fahrverbote, dann kann man nachher als Motorradfahrer nirgendwo mehr unterwegs sein. Und Herr Gleich hat völlig recht, die meisten Motorradfahrer in meinen Augen mögen Sound und finden das auch gut, aber sie haben ein Motorrad gekauft im guten Glauben, dass es den aktuellen Gesetzen entspricht und dass es vernünftig ist und dass es sinnvoll ist. Viele Motorradfahrer fahren 3000 Kilometer im Jahr, vielleicht auch 5000, aber die sind nicht den ganzen Tag unterwegs wie die Profis, sondern die fahren gemütlich bei schönem Wetter, und die gehen wirklich davon aus, dass ihr Motorrad eben nicht übermäßig Anwohner nervt, weil sie selber hören es im Zweifelsfall gar nicht so sehr, weil sie den Helm aufhaben oder mit Ohrstöpseln fahren. Da müssen wir einfach Sensibilisierung schaffen, und das hat jetzt diese ganze Kampagne nämlich bewirkt, und deswegen ist es bei manchen Sachen auch schon leiser geworden. Die Motorradfahrer merken, dass sie mit normalem Fahren laut sind. Wie gesagt, die schwarzen Schafe, da haben wir eben schon drüber gesprochen, die Leute, die bewusst und vorsätzlich manipulieren, die müssen wir da mal außen vor lassen, die wird man noch mit vernünftigen Argumenten nicht bekommen. Aber die große Mehrheit, die müssen wir erreichen, die müssen wir sensibilisieren, weil wir kriegen eine Verbesserung nur durch Änderung des Verhaltens hin. Das heißt, wenn der Motorradfahrer eben am Ortsausgang nicht im zweiten Gang voll aufdreht, sondern im fünften oder sechsten Gang das Piano macht, nur dann kriegen wir auch tatsächlich an den Ortsausgängen leisere Werte hin.
Aber das, was Sie jetzt sagen, Herr Lenz, mit Verlaub, das hören wir seit 10 Jahren, seit 15 Jahren. Nochmal konkret nachgefragt, können Sie sich vorstellen, dass in bestimmten Fällen bestimmte Strecken für bestimmte Zeiten in Deutschland für Motorräder an den Hotspots, die wir zum Beispiel vorhin genannt haben, gesperrt werden?
Also es gibt ja in Kurbetrieben auch wegen Lärm bestimmte Streckensperrungen. Aber wir wehren uns dagegen, wenn es nur für Motorräder ist. Wenn man sagt, da ist es insgesamt zu laut, das ist eine Umweltzone, dann müssen alle Fahrzeuge, die zu laut sind, raus. Nur Motorradfahrer auszuschließen, dagegen werden wir uns wehren.
Mhm. Könnte man ja drüber reden, ob auf die LKW oder Quads oder was auch immer, ob die auch davon betroffen sein müssten oder getunte Autos oder sonst was.
Ich teste ja auch Autos. Mhm. Also was viele Leute vergessen ist, wenn man eine Strecke sperrt für Motorräder, eine Schwerpunktstrecke, dann ist es da tatsächlich plötzlich leise. Aus einem ganz einfachen Grund, die Motorräder sind dann weg. Und die sind einfach viel, viel, viel mehr. Es gibt asozial laute Autos. Also eine Ducati zum Beispiel, es gibt aktuelle Ducatis, die sind mit 107 Dezibel Standgeräusch zugelassen. Mhm. Und genauso gibt es aber Autos, die mit über 100 Dezibel Standgeräusch zugelassen sind. Also für den, der es nicht weiß, das Standgeräusch ist nicht reglementiert. Es darf so laut sein, wie es will. Da ist aber eins, was die Leute vergessen. So ein Audi R8, der viel zu laut ist, kostet über 100.000 Euro in der normalen Ausstellung, wie er gekauft wird. Und eine kleine Yamaha MT-07 kann man gebraucht mit einem Auspuff für 4.500 Euro in einem schönen Zustand kaufen, die dann lauter ist als der Audi R8. Und wenn man diese Diskrepanz zwischen Schall und Kosten sieht, dann würde man halt feststellen, dass es immer viel, viel, viel mehr laute Motorräder geben muss, als es laute Sportwagen geben muss. Und deshalb ist es eben schon ein wirksames Mittel, den Schall zu reduzieren, ist für Motorräder zu sperren. Dass das nicht fair ist, ist halt eine andere Sache. Aber es ist häufig in Tirol ja auch so eine Verzweiflungstat. Die Tiroler wollten ja nicht die Motorradfahrer aussperren, weil das sind sehr, sehr gute Sommergäste. Die wollen ja Sommergäste. Die haben im Winter Skibetrieb und im Sommer die Sommergäste, die sind heilige Kühe. Und die Motorradfahrer auszusperren, die viel Geld dort lassen, das haben die sich überhaupt nicht leicht gemacht. Das war eine Verzweiflungstat, weil sie halt alles unter einen Hut bringen müssen mit den anderen Sommergästen. Mhm. Und da glaube ich nicht, dass Selbstregulation uns helfen wird, weil die hat noch nie irgendwo funktioniert, in keiner Industrie und in keiner Gruppe, sondern ich glaube, dass der Gesetzgeber gefordert ist und neue, transparente Regeln schaffen muss, nach denen die Hersteller Motorräder herstellen müssen, die eben nach anderen Methoden getestet werden, dass sie im Realbetrieb leiser werden.
Also Fahrverbote in bestimmten Fällen gerechtfertigt, Herr Siegel, das haben Sie neulich auch gesagt.
Ja, also ich glaube auch, dass man zumindest mal die Drohkulisse aufrechterhalten muss. Denn das ist die Drohkulisse, die die Motorradfahrer jetzt in der Breite wirklich vielleicht auch an den Verhandlungstisch, nicht nur auf die Lärmdemos, denn die werden ja auch als sehr laut empfunden. Also wichtig ist, dass sie an den Verhandlungstisch kommen. Also unser zentrales Thema war es nie, aber wenn alles andere nichts hilft, dann macht man halt die Strecke zu und dann muss man mal gucken, wie sich es entwickelt. So richtig vorhersagen kann das ja auch keiner. Hier gibt es ja eine große Einigkeit, dass die Motorräder lauter geworden sind, auch zu laut sind. Und wir sagen, wir fassen es in dem Satz zusammen, Motorradfahren muss wieder sozialverträglich werden oder muss sozialverträglich werden. Letzten Endes geht der Weg über die Industrie und über diese Norm und vielleicht auch über eine, und das ist jetzt, greift jetzt so ein bisschen in den Bestandsschutz ein, auch in eine rückwirkende Leisemachung dessen, was in den letzten 15 Jahren so auf den Markt gekommen ist mit dieser wirklich auffälligen Lärmcharakteristik. Und da glaube ich, muss man Fahrverbote hin oder her einfach wirklich ganz knallhart an die Industrie ran und das Ding auch wirklich skandalisieren. Denn was da in den letzten 10 Jahren gelaufen ist, von Porsche schreibt die Vorlage für einen Lärmentwurf für ein Gesetz bei der EU, da findet sich dann im PowerPoint-Dokument plötzlich der Name eines Sachverständigen von Porsche. Und diese Verkleinerung dieses Problems, wir reden laut WHO von dem Umweltgift mit zweithöchster Krankheitslast nach den Abgasen, was den Lärm angeht. Wir reden von volkswirtschaftlichen Kosten allein in der Lärmfolgegeschichte von 9,1 Milliarden Euro. Das hat die Hochschule Trier mal ermittelt. Wir bauen Lärmschutzfenster, wir bauen Lärmschutzwälle und am anderen Ende gestattet der Gesetzgeber zusammen mit einer Herstellerlobby ein paar eigentlich Minoritäten im gesamten Verkehr, dass sie lauter sein dürfen. Und das sind die Sportwagen, die wirklich unverschämt laut sind. Aston Martin und Audi R8 sind gute Beispiele. Da sind viele Sportmotorräder drunter. Man kann auch noch ein paar kleinere kaufen, die die Technik nicht haben. Und da sind natürlich auch diese Freizeitfahrzeuge, wo auch alles scheppert, klappert und lärmt, was auf 4 Rädern, Quads und sowas unterwegs ist. Das Thema gehört skandalisiert, aber genau dazu ist dieser Verkehrsminister, den wir da haben, auf seinem Erbhof, CSU-Erbhof, wirklich nicht in der Lage.
Also man kann es gerade noch weiterführen, wir fördern E-Autos in allen Bereichen und lassen andererseits gleichzeitig paradoxerweise Krach bei Sportwagen und Bikes zu. Herr Lenzen, da kam eben die Steilvorlage, Stichwort Industrie. Sie haben in einem offenen Brief die Motorradindustrie aufgefordert, korrigieren Sie mich, wenn das Zitat falsch ist, Zitat, freiwillig Motorräder zu produzieren, die im realen Fahrbetrieb sozialverträglich leise sind. Zitat genau. Ende. Mal ganz ehrlich, genau, Herr Siegel, was werden Sie erreichen?
Das werden wir sehen. Der Druck, Herr Siegel hat es eben auch angesprochen, der Druck ist immens hoch. Der Druck der Kundschaft wächst auch. Der Industrieverband Motorrad hat mittlerweile in einem Statement ja auch schon gesagt, wenn die Kunden leisere Motorräder wollen, wird die Industrie liefern. Und ich glaube, der Druck ist jetzt im Kessel so groß, dass da was passieren wird. Herr Gleich hat es ja eben auch schon angedeutet, dass viele Hersteller eine ganze Menge ausprobiert haben, teilweise auch falsche Wege gegangen sind und auch merken, dass der Umsatz eben entsprechend nicht stimmt. Ich glaube, das bewirkt schon etwas. Natürlich ist ein offener Brief nur ein Appell, aber er hat das Problem nochmal auf die zurückgeworfen, von denen es kommt. Zum einen natürlich die Hersteller, zum anderen der Gesetzgeber. Nur wir wissen alle, bis das Gesetz geändert wird, UN-ECE-Regelung, das wird lange dauern. Bis es im Motorradmarkt umgesetzt ist, wird es noch länger dauern. Von daher kann man auch Anwohnern jetzt keine kurzfristigen Lösungen versprechen, außer eben über die Verhaltensänderung, über Sensibilisierung. Und da sehe ich ein ganz, ganz großes Potenzial auch drin, dass die vernünftigen Leute sich jetzt vernünftiger verhalten und ganz bewusst mit diesem Thema umgehen. Und dazu trägt diese Diskussion hervorragend bei. Und wir haben ja schon die ersten Rückmeldungen auch aus dem Schwarzwald und aus anderen Regionen, dass es hörbar leiser schon geworden ist.
Ach ja, ist das so? Welche Rückmeldungen haben Sie da genau?
also aus dem Schwarzwald, da kamen schon mehrere Rückmeldungen, dass es in der Tat, dass die Gemeinden schon gesagt haben, seit diese ganze Diskussion da ist, seit die Fahrverbote im Raume stehen, seit Medienberichten etc., ist es leiser geworden. Und das sei hörbar. Also kommt aus vielen Gemeinden, auch von Bürgermeistern schon, kommen schon die ersten Reaktionen.
Nochmal zu Ihrem offenen Brief gerade. Also mein Eindruck ist als Laie, da wird so der schwarze Peter ständig hin und her geschoben, ne? Zwischen Industrie, also zwischen den Herstellern und den Kunden. Die Hersteller bauen nur, was der Kunde will, und der Kunde muss sich sensibilisieren und damit umgehen können, was die Industrie ihm hinstellt, Herr Gleich. Ist das nicht so?
Ja, es ist so. Also wie gesagt, also Selbstregulierung hat in keiner Szene und in keiner Industrie bisher jemals funktioniert. Und es ist zum Beispiel auch, die Lärmzulassungen sind, so wie sie beim Abgas vorher waren, größtenteils selbstreguliert. Mit der ECE R41 kam zumindest dazu, dass später ein Motorrad noch vom Band nachgetestet wird, was Ducati in arge Bredouillen gebracht hat, weil sie vorher immer irgendwas zugelassen haben und dann was ganz anderes gebaut haben. Und da muss, so wie beim Abgas auch, der Gesetzgeber neue, bessere Regeln schaffen. Es ist offenbar so, dass er die Regeln nicht einfordern kann und nicht, wie er es gewollt hat, umgesetzt kriegt. Dann müssen die Regeln eben geändert werden. Das ist bei der Abgasformulierung für Abschaltvorrichtungen übrigens auch so passiert, weil außer VW, die es zugegeben haben, haben sie keinen drankriegen können mit der damals aktuellen Formulierung. Und da sehe ich ein großes Potenzial in einem ganz anderen Bereich. Die Hersteller haben massiv investiert in Fahrsicherheit von Motorrädern und haben da proaktiv ganz viel Arbeit gemacht und Verbandsarbeit, Lobbyarbeit und gezeigt, guck, was wir können, und das, hier sind so Angebote. Und dasselbe Engagement in Sachen Sozialverträglichkeit und Lautstärke müsste auch passieren, weil das mit der Sicherheit passiert ja aus dem Grund, dass die Hersteller Angst haben, Motorradfahren wird generell irgendwann mal verboten, weil es gefährlich ist. Und bei der Lautstärke ist das Problem nicht wahrgenommen, obwohl da eigentlich das größere Problem besteht, dass die Kunden, das zwar theoretisch möglich ist zu fahren, aber wenn so viele Strecken gesperrt sind, dass der Kunde halt nirgendwo mehr fahren kann. Wenn man im Odenwald ist, ich habe das mal gemacht, man fährt mal jede gesperrte Strecke ab. Also die sind am Wochenende gesperrt, man kann die unter der Woche einfach abfahren. Da sind ganz schön viele und die werden auch nie wieder aufgemacht, weil die Leute vergessen dann, dass es gesperrt ist, und dann ist ja das Problem erstmal weg, und beziehungsweise ist nicht weg, es geht einfach woanders hin, weil die Leute dann woanders fahren. Das ist dann halt keine Lösung.
Warum sind denn die Strecken gesperrt im Odenwald? Das kann ja nicht aus Lärmschutzgründen sein, weil da gibt es ja eigentlich keine rechtliche Handhabe. Und wenn man es versucht, dann klagt der Herr Lenzen mit seinem Verein oder andere klagen da dagegen. Sind es Unfallstrecken?
Die werden aus irgendwelchen Feinblattgründen
gesperrt. Unfallschwerpunkte.
Fahrsicherheit, okay. Fahrsicherheit, genau. Zum Beispiel. Das ist ja egal. Die Leute wollen nicht, dass da so viele Leute fahren, und dann wird es gesperrt. Weil wenn es 3 Millionen aktive Motorradfahrer gibt, dann ist das halt eine Minderheit. Und dann gibt es immer mehr Leute, die nicht Motorrad fahren. Man kriegt das meistens recht einfach durch.
Herr Lenzen, wenn man Ihre Website anklickt vom BVDM, da werden erstmal die Vorteile einer Mitgliedschaft erklärt. Würden Sie sich bei Streckensperrungen gerichtlich wehren?
Es ist durchaus so, dass Motorradfahrer benachteiligt werden. Es gibt verschiedene alte Regelungen noch, an denen man das nachweisen kann. Das ging beim Überholverbot los, und die Streckensperrungen sind ein deutliches Beispiel. Gerade in der Lärmdiskussion, man redet nie über Verkehrslärm oder Motorenlärm, über den man reden müsste insgesamt, auch in Großstädten selbstverständlich, sondern man redet immer nur über Motorradlärm. Natürlich ist es die größte Gruppe, gar keine Frage im Freizeitverkehr, aber insgesamt muss man halt über alle Verkehrsteilnehmer sprechen. Und deswegen sagen wir, da werden Motorradfahrer benachteiligt. Mhm. Es gibt doch viele andere Beispiele bei der Entwicklung von Dingen im Straßenverkehr, zum Beispiel die Leitplanken, die wurden immer für Pkw konstruiert, nicht für Motorradfahrer und so. Da muss man halt mit relativ viel Aufwand nachrüsten, dass da einfach mehr Sicherheit für Motorräder da ist. Ja, das Motorrad war halt nicht immer so im Fokus des Gesetzgebers.
Also Diskriminierung sieht anders aus. Mhm. Also das muss man. Also ich finde das immer hanebüchern, da von Diskriminierung zu reden. Ich fand auch den Clemens Gleich-Artikel da sehr erhellend, in welchen Fällen tatsächlich in der Umweltgesetzgebung Motorräder und Motorradfahrer Sonderregeln oder Sonderrechte genießen.
Motorradfahrer werden schon diskriminiert, wie er beschreibt, einfach weil es halt eine Minderheit ist und man als Minderheit halt weniger Dings hat. Also es wird tatsächlich nicht für alle gesperrt, das ist nur der einfachste Weg. Also
ja,
da hat er schon recht.
Herr Gleich, wissen Sie aber, ich bin ja auch gegen den Aston Martin oder den Audi R8, der da aufbrüllend durch die Innenstadt fährt, aber es sind eben nicht die gleichen Probleme, das sind eben die Äpfel, die wir mit Birnen vergleichen. Das Problem beim Motorradverkehr ist, dass er sich an bestimmten Stellen ballt. Das gibt es beim Audi R8 und beim Aston Martin zwar auch auf den Poserstrecken innerorts, aber dort ist ihm mittlerweile tatsächlich ein Gegenpol gewachsen. Da kann die Polizei irgendwie damit umgehen. Da ist es nicht ein Sack Flöhe, den wir hüten. Aber Motorrad-Hotspot-Thema ist tatsächlich ein Sack Flöhe, den man hütet. Der ist gut vernetzt. Wenn die Polizei angerufen wird, bis die da ist, sind alle schon informiert und fahren dann woanders hin und treffen sich dort. Der Vergleich, finde ich, ist immer ganz schwierig. Und das Thema immer und immer wieder auf die Grundrechtsebene zu heben, also das finde ich schon bemerkenswert. Weil, wissen Sie, auch Anwohner haben Grundrechte, die haben auch ein Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit. Und es ist nicht nur das Grundrecht des Motorradfahrers, sich dahin zu bewegen, wo er jetzt gerade möchte, sondern es gibt auch Leute, die wohnen seit 15 Jahren an einer Rennstrecke und haben 80 Dezibel Dauerbeschallung jeden Abend und am Wochenende.
Ja, dann sind wir uns doch einig, dass wir einen rechtlichen Ausgleich dieser Bedürfnisse brauchen. Weil das ganze Selbstregulierung und bitte langsam und leise fahren, das hat nicht funktioniert. Das hat seit 30 Jahren
so
nichts
ist es, ja.
gebracht.
Ja.
Also 80 Dezibel, der Vorschlag.
Leider
80
Quatsch.
Dezibel, genau, können wir gleich darauf zu sprechen kommen. Lauter darf ein Motorrad nicht sein. Nach allem, was wir hier schon diskutiert haben, stelle ich mir auch die Frage, wie soll ich die Zahl einordnen? Reden wir von einem Standgeräusch oder von einem Fahrgeräusch oder von einem Beschleunigungsgeräusch? Herr Gleich, ist Quatsch,
also
haben Sie eben gesagt.
Es sollte ein maximales Geräusch werden, was halt von einer Unkenntnis der Physik spricht. Ab einer bestimmten Geschwindigkeit werden andere Geräusche dominant als der Motor. Beim Auto sind es die Reifen. Das heißt, wenn man ein Maximalgeräusch definieren würde von 80 Dezibel und dann eben nicht das nur für Motorradfahrer macht, sondern wenn man es leiser haben will, dann müssen wirklich alle dabei sein. Dann dürften LKW nur noch sehr, sehr, sehr langsam fahren. Elektroautos dürften auch wahrscheinlich noch so um die 80 km/h fahren. Also es müssten alle wesentlich langsamer fahren, nicht nur die Motorradfahrer. Das könnte man machen, aber ich glaube nicht, dass ich dafür eine Mehrheit finde.
Aber Herr Gleich, das Abrollgeräusch spielt doch beim Motorrad überhaupt keine Rolle. Warum Äpfel und Birnen in einen Korb und dann gemeinsam beurteilen? Das wird beim Motorrad spielt das Abrollgeräusch von den Reifen, glaube ich, eine untergeordnete Rolle. Jedenfalls habe ich noch nie gehört, dass einer den Motor ausgemacht hat und dann fällt mir plötzlich auf, dass da Abrollgeräusch ist. Das ist nicht so.
Aber es ist doch, für den Anwohner ist es doch egal, wo der Lärm herkommt. Wenn LKW-Lautstärke zum Beispiel an Autobahnen ist, nachweislich krank machen, das haben Sie doch selber gesagt.
Ja, klar.
Also ist es doch egal für den Anwohner, wo der Lärm herkommt. Und wenn wir eine Lärmobergrenze definieren wollen und sagen, die liegt jetzt bei 80 Dezibel, dann finde ich schon, dass die für alle gelten muss. Mhm. Dann ist aber die Frage, ob das die Leute wirklich dann wollen. Wenn es einen selber dann plötzlich auch betrifft, ist es dann vielleicht, dass man dann sagt, dann vielleicht doch nicht.
Müssen wir vielleicht auch nochmal daran erinnern, dass wir beim Motorrad meines Wissens über ein sogenanntes nachrangiges Verkehrsmittel reden. Also ein Motorrad ist ja für die allermeisten Leute heute ein Liebhaberstück, immer mehr auch ein Luxusprodukt, damit verbunden ist ein Lebensgefühl, eine Haltung.
Freizeitverkehr.
Niemand kann sagen, ich brauche ein Motorrad, weil ich mir kein Auto leisten kann. Also wir reden nicht davon, erstens, dass Grundrechte beschnitten werden und zweitens doch vielleicht auch nicht, dass man Motorräder wirklich mit einem LKW vergleichen kann, der bestimmte Waren von A nach B liefert, sag ich mal, oder?
Aber wir haben einen Boom bei Wohnmobilen zum Beispiel. Im Schwarzwald fahren die ganzen Leute in ihrem Z4 rum. Wir haben sehr, sehr viele Freizeitfahrzeuge, die keine Motorräder sind und für die das natürlich auch gilt. Und bei Wohnmobilen ist es sogar so, dass die halt vom Alter her schlecht sind, dass sie von den Abgaswerten deshalb nicht auf aktuellen Stand sind und dass wir trotzdem einen Boom haben bei diesen Fahrzeugen und dass jemand halt zum Eisessen in seinem Z4 fährt oder er fährt in seiner BMW, da ist kein wirklicher qualitativer Unterschied drin.
Aber Herr Gleich,
das ist nur die Frage, wie laut er dabei ist.
Darf ich mal, wissen Sie, im Moment kommt ja pauschal die Sache, das mit den 80 Dezibel ist ja technisch gar nicht machbar. Es erinnert mich fatal an diese Aussage damals, als der Katalysator eingeführt werden sollte. Da hat auch die ganze Fahrzeugindustrie geschrien, das ist gar technisch gar nicht machbar. Wir verlieren 5 PS an jedem Motor.
Aber das habe ich gar nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich frage mich, ob die Leute das wirklich wollen, wenn sie dann selber betroffen sind, wenn auch ihr Auto betroffen ist.
Aber
das heißt, man müsste dann tatsächlich an diesen Strecken wahrscheinlich durchgängig Tempo 70 zum Beispiel einführen, auch für Elektroautos.
Herr Gleich, bei vielen Autos Das ist jetzt jedenfalls in meinem Kulturkreis so. Sagen die Leute, sie haben es innen gern möglichst leise. Wer soll sich darüber beschweren, dass der Golf nicht lauter ist als 80 Dezibel, außer GTI-Fahrer und darüber liegende Klassen? Wer soll sich darüber beschweren?
Der Golf
beschweren?
Wird ganz einfach lauter als 80 dBA, nämlich auch wenn der Motor aus ist, ab einer bestimmten Geschwindigkeit durch das Abrollgeräusch treiben.
Ja, da können wir jetzt noch lange drüber streiten wahrscheinlich. Herr Lenzen, wir haben gar nicht mehr so viel Sendezeit.
Was jetzt deutlich gemacht hat, die Diskussion ist eben, man kann jetzt nicht die Fahrzeuge gegeneinander ausspielen und sagen, das eine ist Freizeitverkehr und der eine hat Rechte und nicht. Wir haben in Deutschland die freie Wahl des Fahrzeuges und ob jetzt jemand damit zur Arbeit fährt oder in der Freizeit fährt, das spielt für die Problematik letztlich keine Rolle.
Hm. Herr Lenzen, mich würde gerade von Ihrer Seite noch eine Sache interessieren, nämlich die Frage, wer trifft sich da in der Biker-Szene? Da sind ja die einen, die den gepflegten Ausritt machen wollen, also wir reden jetzt vornehmlich über das Wochenende, und die anderen, die einfach mal die Sau rauslassen wollen. Gibt es eigentlich viel Zoff innerhalb der Szene? Die einen sind zu brav, die anderen asozial?
Ach, ich tue mich immer schwer damit zu sagen, so der Motorradfahrer. Ne? Motorradfahrer sind ein Spiegel der Gesellschaft. Da sind alle gesellschaftlichen Gruppen, alle Altersgruppen vertreten. Und zu sagen, jetzt gibt es die Rocker, da gibt es die Shopperfahrer und so, und da gibt es Gut und Böse. Solche Kategorien, die passen mir nicht und diese Schwarz-Weiß-Malerei funktioniert auch nicht. Es gibt Leute, die sich nicht an Spielregeln halten, gar keine Frage. Man kann darüber diskutieren, wie groß ist deren Anteil, aber das ist ja nicht unser Problem, wie wir heute festgestellt haben, sondern wir haben ein generelles Problem, dass die Fahrzeuge insgesamt einfach viel zu laut geworden sind.
Ist Motorradfahren Männersache?
Nein, aber es fahren halt mehr Männer als Frauen Motorrad. Gott sei Dank wächst der Anteil der Frauen, aber er ist halt nicht sehr hoch.
So, wir sind jetzt fast am Ende der Sendung. Ich will noch mal versuchen, zusammenzufassen. Selbstverpflichtung der Hersteller, Rücksichtnahme bei den Fahrern, höhere Bußgelder, mehr Streckenkontrollen, Lärmdisplays, Grenzwerte, Fahrverbote, wenn all das nicht hilft. Und da sind wir bei der Schlussrunde. Was dann? Herr Gleich.
Gesetzgeber. Der Gesetzgeber muss ran. Wir haben jetzt 20 Jahre lang ausprobiert oder mehr als 20 Jahre lang Selbstregulierung und fahrt bitte leise und nicht so viel auf die Schwerpunktstrecken. Um diesen Ausgleich zu schaffen, dafür ist der Gesetzgeber ja da, muss der Gesetzgeber ran und der hat halt die ganze Zeit das Problem verpennt. Ich finde es auch verpennt, dass auch bei Autos diese Klappensteuerung auch ein Problem werden und das kommt von den Supersportwagen immer weiter runter. Wir brauchen neue Zulassungsregeln, die einfach den Fahrbetrieb besser abbilden. Die Maximalregelung, wie gesagt, die kann man machen, aber die würde mit einer erheblichen Einschränkung der Geschwindigkeit eingehen für alle. Das kann man sich durchaus überlegen, muss man aber diskutieren. Mhm. Und ohne den Gesetzgeber glaube ich nicht, dass es gehen wird.
Mhm. Herr Lenzen, was meinen Sie?
Also ich kann mich Herrn Gleich eigentlich nur anschließen. Der Gesetzgeber ist gefordert, er muss für vernünftige Zulassungsbestimmungen sorgen, die wirklich Auspuffklappensteuerung und andere Dinge unmöglich machen und dafür sorgen, dass bei allen Fahrzeugen ein bestimmtes Lärmniveau nicht überschritten wird. Die Frage ist, wie man das definiert, ob das wirklich im Volllastbereich oder bei welcher Geschwindigkeit das gelten muss, weil wir wissen alle, auch die Windgeräusche spielen irgendwann eine massive Rolle und die Abrollgeräusche bei Autos auch. Herr Gleich hat das eben gut erklärt. Aber ich glaube schon, dass wir auch beim Motorradfahren selber noch einiges erreichen können, gerade mit Sensibilisierung. Wir kriegen da noch mehr hin und man merkt es jetzt ja wirklich, es funktioniert ein bisschen. Aber wie gesagt, ohne Gesetzgeber wird es nicht funktionieren. Wenn der Gesetzgeber jetzt nicht bald reagiert und neue Vorschriften erlässt, dann kriegen wir ein ähnliches Dauerproblem auch bei den Pkw.
Also, Herr Siegel, wenn alles nichts bringt, wenn alle runden Tische nicht zustande kommen oder ohne Ergebnis wieder auseinandergehen, wird nach dem Staat gerufen, nach dem Gesetzgeber auch Ihre Meinung? Sie haben das Schlusswort.
Ja, ich glaube, letztlich ist derjenige, der hier handeln muss, das ist so, der muss einfach mal ein Machtwort sprechen. Und dann sind wir auch wieder genau bei dem Thema, dann muss auch wieder die Ultima Ratio des Streckenfahrverbots, ob partiell oder zu bestimmten Zeiten, muss wieder auf den Tisch. Ich glaube, dazu muss es kommen, ja.
Ausgeknattert, was hilft gegen Motorradlärm? Das war das Thema heute im SWR2-Forum mit Clemens Gleich, freier Journalist und Motorradtestfahrer in Lauda-Königshofen. Mit Holger Siegel vom BUND, vom Bund für Umwelt und Naturschutz. In Stuttgart hat er den Vereinigten Arbeitskreis gegen Motorradlärm ins Leben gerufen. Und mit Michael Lenzen, Vorsitzender des Bundesverbands der Motorradfahrer BVDM in Köln. Herzlichen Dank für die muntere Diskussion und Ihnen allen fürs Zuhören, sagt Gregor Papsch.